Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun Stefanie Babst, Politikwissenschaftlerin. Von 2006 bis 2020 war sie stellvertretende Beigeordnete Generalsekretärin der Public Diplomacy Division bei eben der NATO. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Küpper.
Frau Babst, wer ist aus Ihrer Sicht bisher der Gewinner dieses Gipfels?
Leider gibt es überhaupt gar keinen Gewinner in meinen Augen. Ich muss gestehen, dass ich so einen Satz, wie gestern von Bundeskanzler Scholz kam, zu sagen, also die Mitgliedschaft der Ukraine sei auf einem guten Weg. Solche eine Aussage kann ich in der Tat nur schwer ertragen, denn gar nichts ist auf einem guten Weg in einem Land, das jetzt seit über 500 Tagen einen Vernichtungskrieg seitens Russlands ertragen muss und auch weiter ertragen wird. Und das, was die Verbündeten jetzt mit Blick auf die Ukraine beschlossen haben, ist in meinen Augen wirklich eine strategische Nullnummer.
Woran liegt das?
Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass es keinen politischen Willen gibt. Es war auch in den letzten Wochen schon bei den sogenannten Kommuniqué-Verhandlungen sehr deutlich, dass insbesondere Deutschland und die USA jede Art von Formulierung vermeiden wollten, die über die sogenannten Bukarester Beschlüsse von 2008 hinausging. Und ich wiederhole diesen Punkt nochmal, das sind Beschlüsse, die bereits 2008, also vor 15 Jahren, gefallen sind, um die Ukraine zum NATO-Mitglied zu machen. Wir haben heute eine komplett andere strategische Ausgangslage. Und ich hätte mir natürlich sehr, sehr gewünscht, die Verbündeten hätten jetzt auch ein starkes strategisches Signal gesetzt. Das wollten sie ganz offensichtlich nicht.
Aber woran liegt das, dass Deutschland und auch die USA so bremsen?
Ich habe den Eindruck, dass die Angst vor einer möglichen weiteren Eskalation des Krieges oder vielleicht sogar einer direkten Eskalation des Krieges mit Russland hier ganz, ganz eindeutig im Vordergrund steht. Und dann gibt es natürlich jede Menge. Was heißt, es ist begründet? Also die russische Seite.
Ist das nicht begründet, wäre meine Frage.
Ja, es ist in meinen Augen nicht begründet, wenn wir einen Akteur haben auf der russischen Seite, der jetzt seit 16 Monaten nicht nur diesen Vernichtungskrieg führt, sondern auch eigentlich alles unternommen hat, um eine direkte militärische Konfrontation mit der NATO zu vermeiden, ist die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, dass Russland, dass Präsident Putin eigentlich weiter darauf setzt, dass wir als NATO eigentlich nur diesem Geschehen zuschauen wollen, in einer unterstützenden Rolle, aber selber nicht eingreifen wollen und damit quasi so eine Art von freie Bahn hat. Und leider ist das genau das Signal, was jetzt aus Vilnius herausgeht.
Also wenn ich eingangs nach dem bisherigen Gewinner des Gipfels gefragt habe, dann könnte man ja meinen, angesichts dieser vagen Formulierung, angesichts des Konflikts um die Ukraine, angesichts der Kritik von dort und angesichts Ihrer Worte gerade, dass der Kreml sich bestärkt fühlen kann. Würden Sie so weit gehen?
Also wenn ich im Kreml säße oder Sie säßen im Kreml und ich würde jetzt dieses Abschlusskommuniqué lesen und ich würde sozusagen mir versuchen, jetzt meinen Reim darauf zu machen, dann ist, denke ich mal, die Botschaft relativ klar. Russland wird sich natürlich weiter militärisch auf die Ukraine werfen. Sie wird sie weiter terrorisieren. Sie wird weiter ihre Eskalationsdominanz auch versuchen zu behalten. Und wir setzen Präsident Putin ja wenig entgegen, außer Waffenlieferungen an die Ukraine und natürlich wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung. Aber wir hätten einen Vilnius-Gipfel nicht gebraucht, um beispielsweise neue Waffenpakete für die Ukraine zu beschließen. Das hätten wir auch in Ramstein machen können.
Was hätte man denn dann sagen sollen, wenn Sie das jetzt so hart auch kritisieren? Was hätte nach Ihren Worten dort stehen sollen, nach diesem Vilnius-Gipfel?
Also ich hätte mir, und ich bin, glaube ich, da wirklich nicht alleine, sondern in relativ guter Gesellschaft mit vielen anderen Menschen, die sich in den Staaten der NATO darüber Gedanken machen, was man jetzt hätte in Vilnius machen können. Aber ich hätte mir sehr gewünscht, also dass zumindest ein Zeitplan sozusagen skizziert werden würde. Ich hätte mir sehr eine Formulierung gewünscht, wir sind heute hier in Vilnius bereit, die Ukraine zu Beitrittsgesprächen einzuladen, wohl wissend, dass das ein politischer, längerer Prozess geworden wäre. Aber irgendeine Formulierung, irgendein Zeichen, dass man über den Status quo hinausgehen will und nicht nur wiederholt das, was man vor 15 Jahren beschlossen hat, das hätte ich mir in der Tat sehr gewünscht.
Nach all dem, was man hört, ist das ja auch eine Art Forderung der eher östlichen Staaten der NATO gewesen. Droht da jetzt eine Art Spaltung zwischen Ost und West innerhalb der NATO?
Ich glaube, die osteuropäischen Staaten, Polen, die Tschechen, viele andere, die Balten natürlich. Also diese Staaten haben im Vorfeld ja sehr klar gemacht über jeden politischen Kanal, den sie hatten, was sie von dem Vilnius Summit erwarten. Aber sie wollen natürlich nicht eine ganz offene politische Divergenz, einen offenen Streit in der NATO herbeiführen und haben dementsprechend der Sprache in diesem Kommuniqué zugestimmt. Aber die Meinungsverschiedenheiten, die Differenzen darüber, wie man mit diesem sehr, sehr fundamentalen Konflikt jetzt umgeht, die werden auch nach Vilnius eine Rolle spielen. Und die für mich spannende Frage ist, wird diese Debatte weiter in der NATO geführt oder wird sie außerhalb der NATO geführt in einer Koalition der Willigen, also von Mitgliedstaaten, die nicht bereit sind, einfach sozusagen jetzt eine Weiter-so-Politik zu unternehmen.
Innerhalb der NATO soll es ja jetzt diesen NATO-Ukraine-Rat geben, der heute zusammenkommt, unter anderem eben auch mit Zelensky. Es ist viel davon die Rede, dass dort auf Augenhöhe dann gesprochen werden kann. Erwarten Sie von diesem Gremium neue Impulse?
Nicht wirklich. Ich habe auch viele Sitzungen der NATO-Ukraine-Kommission miterlebt.
Also die Stufe darunter, genau.
Genau, dieses Gremium gab es seit 1997 und hatte auch jede Menge Unterorgane und Arbeitsgruppen. Also es gab ein weites, weites Feld von Themen, das wir dort bearbeitet haben, das wird in dieser neuen Formation genauso sein. Und leider wird natürlich auch die Ukraine in dieser neuen Formation nur Partner sein. Also die Formulierung, wir sitzen dort auf Augenhöhe, ist eine politisch-diplomatisch sehr gängige, aber es entspricht nicht der Realität. Dort werden 31, bald 32 Verbündete sitzen und ein Partnerstaat.
Eben die Ukraine, also die harsche Kritik, die Enttäuschung von Präsident Zelensky, die ist nachvollziehbar.
Die ist in meinen Augen in der Tat nachvollziehbar. Und ich frage mich, wie es jetzt in der Zeit nach dem Vilnius-Gipfel auch für die Ukrainer weitergehen wird. Ich denke, sie werden sich da auch politisch ein Stück weit neu etwas ausdenken müssen. Und wie ich schon sagte, die Koalition der Willigen, die also sich überlegt, wie man die Ukraine über das, was jetzt beschlossen worden ist, hinaus unterstützen kann und sie tatsächlich auch mit Sicherheitsgarantien versorgen kann, nicht nur Unterstützungsleistungen, wird ihre Arbeit ganz sicherlich fortführen und das werde ich auch tun.
Heute Morgen live hier im Deutschlandfunk. Stefanie Barbs, Politikwissenschaftlerin, einst beigeordnete Generalsekretärin bei der NATO. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Einen schönen Tag für Sie.